Guten Abend. Böswillige könnten meinen, sie wollten ja nur die Schule schwänzen. Aber wenn tausende junge Menschen zwar in ihrer Unterrichtszeit, aber stundenlang trotz klirrender Kälte vor Rathäusern ausharren oder auf die Straße gehen, dann müssen sie zumindest ein Anliegen haben, das ihnen wichtig ist. Bundesweit streikten heute Schülerinnen und Schüler in Dutzenden von Städten wie hier in Bonn und demonstrierten für mehr Klimaschutz. Aber nicht nur in Deutschland, auch in den USA, in Australien oder hier in Belgien haben Jugendliche schon als Teil der losen internationalen Bewegung Fridays for Future demonstriert. Die Freitage für die Zukunft-Kampagne, die geht auf sie zurück. Greta Thunberg, seit Monaten geht die 16-jährige Schwedin jeden Freitagvormittag statt zur Schule vors Parlament in Stockholm, um für Klimaschutz zu kämpfen. Über einen Protest, der Gleichaltrige weltweit inspiriert, Miriam Kottmann.
Nach der dritten Stunde war heute Schluss für Ariane Tesa und ihre Schulkameraden. Statt weiterer Unterrichtsstunden demonstrieren gegen die weltweite Klimapolitik. Die 16-Jährige beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Umwelt.
Ich finde einfach, dass Klimaschutz extrem wichtig ist für uns und dass wir vor allem, da wir in dieser Welt weiterleben müssen, dass diese Welt halt auch so gestaltet werden soll oder mit der so umgegangen werden soll, dass wir darin gut leben können.
1600 Kilometer weiter nördlich, in Stockholm, steht zur gleichen Zeit vor dem schwedischen Parlament das Mädchen, das die Idee zu dieser Aktion hatte, Greta Thunberg. Auch sie 16 Jahre alt. Seit 22 Wochen demonstriert sie jeden Freitag hier, am Anfang allein. Inzwischen ist sie Vorbild für viele. Ich finde, das ist absolut unglaublich, dass sich das so weit verbreitet hat. Wir hatten Streiks auf allen Kontinenten, außer der Antarktis. Es geht ihnen um ihre Zukunft, nicht darum, die Schule zu schwänzen, sagen sie auch hier in München. Dass die Demonstration ausgerechnet während der Unterrichtszeit stattfindet, hat einen guten Grund. Nur dann würden sie genug öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Der Kultusminister sieht die Aktion kritisch und appelliert an die Schulleiter.
Die sollen schon deutlich machen, dass die Schulpflicht herrscht und dass die Schüler auch anwesend sein sollen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es geht darum, natürlich den Unterricht und den Stoff nachzuholen, wie man das sicherstellt. Es kann aber auch Verweise geben und darüber entscheiden dann die Schulleiter vor Ort.
Viele Lehrer und auch Eltern sehen die Demonstration heute durchaus positiv. Die Jugend stehe auf, kämpfe für eine gute Sache. Eine Lehrstunde in Demokratie.
Um einfach der Politik zu zeigen, dass wir ein klares Zeichen setzen müssen gegen den Klimawandel, dass die Klimaziele vom Pariser Klimaabkommen noch erreicht werden können und erreicht werden müssen, da wir schließlich in 50 Jahren in dieser Welt auch noch leben müssen und wollen.
Die Initiatoren werten die Aktion als Erfolg. Mehr als 800 Schülerinnen und Schüler waren allein in München auf der Straße.
Wir wissen nicht, ob es wirklich was bewirkt, aber wir können ein Zeichen setzen, ne? Dafür. Und wir können zeigen, wie viele sich dafür interessieren.
Am nächsten Freitag wollen nicht nur die Münchner Schüler wieder auf die Straße gehen.
Während die Jugendlichen also den Politikern vorwarfen, beim Klimaschutz auf ihre Kosten zu versagen, debattierten die Politiker im Bundestag heute darüber, wie Jugendliche besser auf die Zukunft vorbereitet werden könnten. Bei der Aussprache über den neuesten Bildungsbericht der Bundesregierung gab es Forderungen und Vorschläge von allen Fraktionen. Und auch von derjenigen, die in erster Linie für die Bildung hierzulande zuständig ist, Ministerin Anja Karliczek. Unter anderem kündigte sie eine Initiative für sogenannte Brennpunktschulen an. Wie und warum die nötig wäre, berichten Bettina Scharkus und Lisa Seemann von einer Schule in Gelsenkirchen.
Vincent hat Tafeldienst, das heißt, er macht nicht nur einfach die Tafel sauber, sondern durch diese kleine Aufgabe lernt er, Verantwortung zu übernehmen. Wenn es zu laut wird in der sechsten Klasse, dann sorgt manchmal die Glocke der Lehrerin für Ruhe. Rebecca Reichelt muss nicht nur Kinder unterrichten, sondern ihnen auch grundlegende Regeln beibringen.
Viele Kinder sprechen zu Hause kein Deutsch. Erhalten viele Eltern an unserer Schule staatliche Unterstützung und haben deshalb auch selber ihre eigenen Probleme, die sie aber auch auf die Kinder zum Teil übertragen.
27 Kinder in der Klasse, der Großteil mit Migrationshintergrund. Die Gesamtschule Ückendorf verlässt jeder 10. Schüler ohne einen Abschluss. Rebecca Reichelt wünscht sich deshalb einen Sozialarbeiter, mit dem sie sich die Erziehung von Musa, Vincent und all den anderen teilen könnte.
Wenn sich immer jemand kümmert, dass sie arbeiten, dass ihnen geholfen wird, dass sie die Regeln beachten, Vincent,
Hier wäre Geld gut angelegt. Neben Personal fehlt es an Ausstattung. Die Klassenzimmer wurden in Eigenregie renoviert.
Wir haben also von unserem eigenen Geld Schränke besorgt. Auch die Farbe haben wir selber bezahlt. Eigentlich schade, weil, dass wir das alles selber machen müssen. Vor allen Dingen selber bezahlen müssen. Das war sehr viel Geld am Anfang. Aber die Gelder sind dafür einfach nicht da.
Mehr als 5 Milliarden Euro will der Bund jetzt für Brennpunktschulen wie diese bereitstellen. Mehr Geld für Räume und Ausstattung aber vor allem, und das fordern viele Schulleiter hier im Ruhrgebiet, mehr Geld für Betreuung.
Die Ausstattung der Schulen, sowohl die personelle als auch die infrastrukturelle, muss sich daran orientieren, welche Aufgaben die Schule hat. Und ich denke, eine Schule wie die unsere hat zum Beispiel einen viel höheren Beratungsaufwand. Der muss sich dann irgendwo auch widerspiegeln in den Personalschlüsseln.
Mehr Personal heißt mehr Förderung und das wiederum würde bessere Chancen bieten für die Schwächsten. Noch Zukunftsmusik in Deutschland. Träume hat man auch in Gelsenkirchen.
Ich hab mich entschieden zwischen Arzt, Richter oder Friseur. Da habe ich lieber Arzt genommen, weil da kann ich anderen Menschen helfen.
Der Bundestag will Asylverfahren beschleunigen und Abschiebungen vereinfachen. Mehr dazu jetzt im Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, die Liste der sicheren Herkunftsländer zu erweitern. Flüchtlinge von dort bekommen nur in besonderen Fällen Asyl, etwa wenn sie als Homosexuelle verfolgt wurden. In dem Gesetzentwurf werden nun auch Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien zu den sicheren Herkunftsstaaten gezählt. Nach dem Bundestag muss darüber auch noch der Bundesrat abstimmen. Dort war 2017 ein ähnlicher Entwurf gescheitert. Außenminister Maas hat im Ukraine-Konflikt eine deutsche Vermittlung angeboten. In Moskau schlug er seinem russischen Amtskollegen Lavrov unter anderem eine Beobachtermission im Asowschen Meer vor. Dort hatte Russland zuletzt ukrainische Schiffe festgesetzt. Anschließend reiste Maas weiter in die ukrainische Hauptstadt Kiew zu Gesprächen mit Außenminister Klimkin. Maas rief beide Seiten dazu auf, den Konflikt zu entschärfen. Im Dieselskandal hat das Landgericht Stuttgart festgestellt, dass auch bei Daimler die Motorsteuerung eine unzulässige Abschalteinrichtung enthält. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wurde deshalb 3 Kunden Schadensersatz zwischen 25.000 und 40.000 Euro zugesprochen. Daimler kündigte Berufung gegen die Urteile an. In dem Streit geht es um eine Drosselung der Abgasreinigung bei niedrigen Außentemperaturen. In den USA nimmt die Justiz nach der Verurteilung von 2 VW-Managern jetzt Audi ins Visier. Ein ehemaliger Technikvorstand und 3 frühere Motorenentwickler wurden wegen Verschwörung und Betrugs angeklagt. Sie sollen durch den Einsatz einer Manipulationssoftware jahrelang die Umweltvorgaben umgangen haben. Schweden hat 4 Monate nach der Wahl eine neue Regierung. Sie wird wie die vorherige vom Sozialdemokraten Löfven geführt. Seine Koalition mit den Grünen wird von 2 kleineren bürgerlichen Parteien geduldet. Die Regierungsbildung war schwierig, weil die rechtspopulistischen Schwedendemokraten drittstärkste Kraft sind. Mit ihnen will keines der großen politischen Lager ein Bündnis eingehen. In Hessen ist Volker Bouffier erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung des Landtages in Wiesbaden erhielt er 69 Stimmen. Das ist genau die Zahl der Abgeordneten von CDU und Grünen. Die schwarz-grüne Koalition in Hessen hat eine Mehrheit von 1 Stimme.
Es grünt so grün mal wieder in Berlin. Denn wie immer, wenn es Januar ist, sprießt dort nicht nur der Brokkoli erstaunlich intensiv. Dann sucht man auf der größten Agrarmesse der Welt Häppchen und Happen für umsonst und will wissen, was angesagt ist auf den Tellern. Die Bundeslandwirtschaftsministerin persönlich eröffnete heute die Grüne Woche, die bereits zum 93. Mal stattfindet. Eine Traditionsveranstaltung also, doch auch wenn die Kälber hier noch auf frischem Stroh liegen, in der modernen Landwirtschaft hat Lebensmittelromantik nicht mehr viel Platz. Milch zum Beispiel wird nur noch äußerst selten auf dem Schemel per Hand gemolken. Vielmehr wird der Bauer zum IT-Systembetreuer. Sebastian Deliger.
Diese Kühe sind an Roboter gewöhnt. Der Futterschieber richtet die Nahrung an. Der Spaltenschieber mistet aus. Die Melkmaschine zapft die Milch. Und Landwirt Christian Benner aus Frittlingen auf der Schwäbischen Alb kann den Ertrag jeder Kuh außerhalb des Stalls kontrollieren. digital. Mit dem Tablet sogar aus dem Urlaub.
Also mit dem iPad kann ich eigentlich die ganze Hof steuern. Ich schaue hier im Stall kurz nach, wenn mir eine Kuh auffällt, dann gucke ich auf dem iPad drauf und kann sie sofort anleiten, dass sie zum Melken Anrecht hat oder ob sie weniger Milchgeber hat oder ob der Kuh irgendwas fällt.
Schmutzig muss sich der moderne Landwirt seine Hände nicht mehr machen. Aber mit dem Computer muss er umgehen können. Vor 10 Jahren schon begann er mit der Digitalisierung des elterlichen Hofs.
Also vor allem ist es notwendig, weil man sehr schlecht Arbeitskräfte findet. Und zum anderen braucht man sie dann natürlich, um die Arbeitskraft durch die Maschine ersetzen. Aber bei uns jetzt, der größte Nutzen davon ist einfach, auch in der Milchwirtschaft, die Lebensqualität. Man ist einfach viel flexibler durch die Digitalisierung.
Wie viel Geld das kostet, sagt er nicht. Nur, dass es dafür keine Subventionen gegeben habe. Milchbauer sei er aus Leidenschaft, aber der niedrige Milchpreis macht es auch ihm schwer. Zusammen mit seinem Bruder hat er deshalb eine weitere Idee verwirklicht. Eine digital vernetzte Biogasanlage, mit der die Landwirte Strom verkaufen. Ein Vermarkter von der Strombörse in Leipzig steuert die Anlage, kann sie starten, wenn der Strompreis hoch ist, und sie stoppen, wenn er sinkt. Selbst der klassische Schlepper ist auf dem neuesten Stand. Dank GPS nutzen die beiden Brüder ein Farm-Management-System. Die Technik lenkt die Schlepper zur Erntezeit zentimetergenau über die Felder und steigert so den Ertrag.
Wir haben hier die Breite eingegeben vom Arbeitsgerät, haben die Spuren vorgelegt am PC zu Hause, fahren jetzt hier auf den Acker und er hat mir schon die vorgewendete Spur gezeigt. Jetzt fahre ich hin und lasse den Schlepper dann hier selbstständig lenken.
Voraussetzung für alles, eine funktionierende Internetverbindung.
Internetprobleme haben wir hier nicht. Wir haben LTE Gott sei Dank hier in der Region und können darum die ganze Technik nutzen. Wir haben sozusagen WLAN an jeder Milchkanne, genau.
Schnelles Internet flächendeckend, davon können viele Landwirte in Deutschland nur träumen. In Frittlingen sehen sie das als Glücksfall. Hier hat eine neue Zeit in der Landwirtschaft begonnen.
Und jetzt noch schnell Zeit fürs Wetter und Sven Plöger. Was bringt uns denn das Wochenende?
Tatsächlich mal, Ingo, ein bisschen Sonnenschein und am Sonntag auch ein bisschen mehr Sonnenschein. Und das wollen wir uns natürlich gleich anschauen. Aber bevor ich gleich die Sonnenscheinausbeute prognostiziere für das Wochenende, möchte ich Ihnen ein Bild zeigen. Und das ist ein wirklich schönes Bild. Uwe Schmale hat's gemacht auf Sylt. Schauen Sie mal, dieser Blick in die Abendsonne, dann sieht man hier noch die Schauerwolken unterwegs. Da hat's auch noch mal relativ ordentlich was runtergelassen. Und dann im Vordergrund ein bisschen Gewässer. Und das macht einfach Spaß anzugucken. Also Januarwetter kann schön sein zum Schauen und kann ein bisschen grau sein am Sonnabend, also morgen, gerade im Nordosten, teilweise unter 2 Stunden Sonnenschein. Hier ziehen nochmal Wolken rein, auch Richtung Berlin, Richtung Brandenburg. Und dann geht es hier nach Westen immer weiter hoch, also Eifel, Schwarzwald schon über 6 Stunden. Und viele werden am Sonntag dann mehr als 6 Stunden Sonnenschein erleben. Nicht ganz im Süden, da wird es weniger werden, weil da wieder neues Gewölk ranzieht. Aber in vielen Regionen eben mehr als 6 Stunden. Also mal rausgehen, Januar, Sonne genießen, Tipp, viel anziehen, denn die Temperaturen, die werden in den nächsten Tagen ziemlich weit unten liegen. Wir gucken zunächst in diese Nacht hinein. Ein paar Schneeregenschauer von der Nordsee sind möglich. Die letzten Schauer in der Lausitz haben jetzt aufgehört, da kann es dann örtlich glatt werden. Die Wolken lösen sich sonst teilweise auf und da, wenn es mal länger klar ist, geht es dann runter mit den Temperaturen. Es wird eine frostige Nacht, 2 bis 7 Grad unter Null. Aber gucken Sie mal in die Erzgebirgstäler oder hier in die Täler des Bayerischen Waldes. Minus 16 bis minus 20 Grad. Heidmühle am Dreisessel ist so ein Kandidat oder Marienberg-Kühnheide. Da sind wir jetzt schon bei minus 20 Grad. Das ist der morgige Vormittag. Restwolken sind da, Nebelfelder sind da. Von Westen immer mehr Sonne, die sich nachmittags noch mehr durchsetzt. Es ist trocken und die Temperaturen erreichen dann Höchstwerte, meistens von minus 1 bis plus 4 Grad. Und die Aussichten sehen so aus, dass es vor allen Dingen in der Mitte viel Sonnenschein gibt. Am Sonntag im Süden ein bisschen Schnee, am Montag ebenfalls. Es ist aber nicht viel, was fällt. Aber die Nächte teilweise bitterkalt. Dementsprechend würde ich sagen, Ingo, warm anziehen.
Absolut. Vielen Dank, Sven Plöger, für die Vorwarnung. Und das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einem Tatort und dem Kieler Kommissar Borowski. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Dann in der Halbzeit des Handball-WM-Spiels Deutschland gegen Island, so gegen 21:05 Uhr. Bis dahin, einen schönen Abend noch. Tschüss.